Wunderschönen guten Morgen. Alle einmal von vorne sehen. Ist gut. So, ich steige einfach direkt ein, es geht einfach direkt los. Ja? Heute ist es endlich soweit. Das Gebirgsmassiv mit dem Berggipfel, der die Wolken am Bauch zu kitzeln scheint, liegt direkt vor Ihnen. Die Gruppe Bergsteiger steht, menschenklein, am Fuß dieser riesigen Berge und verrenkt sich die Köpfe, um überhaupt die Spitze hoch über ihnen thronend erahnen und erblicken zu können. Jahrelang hatten sie genau für diesen Tag geübt. Ausrüstungen teuer erstanden, Bücher gelesen, wilde Bergsteigergeschichten von Gipfelstürmern angehört, zuerst kleine Hügel schnaufend hinaufgestampft, später Kletterwände schwitzend überwunden und schließlich große Berge leichtfüßig erstiegen. Keine Frage, sie waren vorbereitet. Strahlender Sonnenschein, ein leichter Auftriebswind und eine Gruppe gut gelaunter Bergsteiger mit Rucksäcken voller Motivation, voller Hoffnung, den Blick auf den Gipfel gerichtet, so beginnt der Aufstieg. Und sie kommen gut voran. Der Gipfel reckt sich vor ihnen wie ein lockendes, ein lohnendes Ziel. Alle Augen richten sich darauf, alle machen das, was sie gelernt haben. Jeder macht das, was dem anderen hilft, um weiterzukommen. So hatten sie es geübt, so funktioniert es, so geht es nach oben. Am dritten Tag ihrer Wanderung verändert sich etwas. Der Berg mit seinem Gipfel war natürlich noch da, von nichts aus der Ruhe zu bringen, unveränderlich, keine Frage. Die Gruppe Bergsteiger war auch noch da, aber sie kam kaum noch voran. Mit anscheinend leeren Rucksäcken, verbrauchter Motivation, Kraft und Hoffnung stapfen sie langsam mit gesenktem Blick voran. Warum? Der Blick auf den Gipfel war ihnen am dritten Tag versperrt worden. Wolken waren aufgezogen, Nebel. Und verdeckte den Himmel, verdeckte den Berggipfel und den weiteren Weg. Und auf einmal merkten alle, wie müde sie schon waren, wie fertig sie schon waren von diesen 3 Tagen Aufstieg. Keiner dachte mehr so richtig an das Ziel, weil man es nicht mehr sehen konnte. Erschöpfung macht sich breit, Reizbarkeit nimmt zu. So schleppen sie sich weiter. Das geht 2 Tage lang. Dann kehren sie um. Ihre Ausrüstung lassen sie am Berg liegen, alles, was sie nicht brauchen, weil sie ihnen so schwer erscheint. Trotzdem beladen, hoffnungslos, mit hängenden Schultern, trotten sie ins Tal. Das dauert natürlich auch wieder, aber irgendwann sind sie am Boden des Berges angekommen, am Ende der Kräfte. Und nicht nur einer fragt sich zwischendurch, war das alles umsonst, das ganze Training, das ganze Geld, die Kraft, die Zeit, alles, was wir aufgewendet haben, als sie sich in einer Hütte stärken, reißt der Himmel auf und die Sonne bescheint den Berggipfel wieder. Einer holt sehnsüchtig sein Fernglas raus und will sich die Spitze des Berges noch einmal aus der Nähe ansehen. Auch wenn die Nähe nur Illusion ist natürlich. So zieht er das Glas, schaut hindurch und seine Augen werden groß. Er reicht das Glas weiter. Auch die anderen schauen durch und auch deren Augen werden groß. Das Fernglas offenbart, wie nah sie dem Gipfel eigentlich waren. Keinen Kilometer unterhalb der Spitze sehen sie ihre Ausrüstung liegen. Jetzt könnte man sagen, schön, schöne Geschichte, aber wann passiert sowas schon mal? So unrealistisch. Ich würde sagen, das stimmt nicht, sondern sowas passiert oft. Solche Geschichten passieren sogar viel zu oft. Im Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Wir sind zu oft unterwegs zu einem guten Ziel, oft genug gemeinsam mit Gott unterwegs und brechen zwischendurch ab, geben auf oder nehmen irgendeine Abzweigung. Zu oft stecken Menschen in Schwierigkeiten, in Leid, in Not und arbeiten vielleicht hart daran, beißen sich durch, geben alles, um da wieder rauszukommen, um weiterzukommen, aber immer dann, wenn die Hoffnung verloren geht, dann gewinnt Angst, dann gewinnt Not, dann gewinnt Leid oder wegen mir auch nur Bequemlichkeit. Und das ist schlimm. Das passiert im Kleinen bei jedem von uns in unserem Leben, das passiert aber auch im Großen, das passiert bei euch, das passiert bei mir, das passiert weltweit, ständig. Jetzt erleben aber, wie schon gesagt, nicht nur meine fiktiven Bergsteiger so eine Gipfelgeschichte, sondern auch die Israeliten von tausenden von Jahren erleben so etwas. Deswegen schauen wir nochmal in eine solche Gipfelgeschichte rein und etwas genauer auf die Israeliten dabei. Heute ist es endlich soweit. Der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, der Exodus in die Freiheit, in ihr eigenes Land, liegt direkt vor ihnen. Und die Hoffnung ist groß, Gott befreit uns aus unserem Elend. Das ganze Volk der Israeliten steht, obwohl ein Riesenvolk, trotzdem klein am Start dieser riesigen Reise, voller Ungewissheit, voller Gefahren und muss sich die Gedanken verrenken, um das Ziel überhaupt erahnen zu können. Ein eigenes Land, in dem sie frei, in dem sie glücklich leben können. Das ist ein Weg, der wie ein riesiger Berg vor ihnen liegt. Jahrelang hatten sie auf genau diesen Tag gehofft, hatten zu Gott geschrien, ihm ihr Leid geklagt aus der Sklaverei, hatten von Freiheit und von Glück geträumt, von einem Zuhause, in dem sie willkommen sind. Einige hatten schon gar nicht geglaubt, dass Gott wirklich da ist, dass Gott wirklich hört, dass er was tun will, retten will. Mit Mose durften sie neue Hoffnung schöpfen, dass Gott doch da ist, dass er hilft, dass er rettet und durften erleben, wie Gott sie wundersam aus den Klauen der Ägypter befreit. Und jetzt waren sie voller Hoffnung bereit für den Start, für den Exodus, für ihren Weg in ihr eigenes Land. Besser kann man eigentlich nicht vorbereitet sein, die waren vorbereitet. Und wie das in Wüstengegenden so ist, auch da gibt es strahlenden Sonnenschein, leichten Wind und eine Menge sehr, sehr gut gelaunter Israeliten, die ganz viel Motivation, ganz viel Hoffnung in ihren Rucksäcken haben, den Blick auf das Ziel gerichtet, raus hier hin zu dem Land, was Gott uns schenken will. So beginnt der Weg. Und die kommen am Anfang auch ganz gut voran. Das eigene Land reckt sich wie ein lockendes Ziel. Alle Gedanken, alle Sehnsüchte richten sich darauf. Dafür hatten sie die letzten Jahre gelebt, für diesen Moment. Und so geht das gut, so kommen sie voran. Aber dann verändert sich etwas. Gott und sein Versprechen waren natürlich noch da, unabänderlich. Die Volksmenge der Israeliten war auch noch da, aber sie kommt kaum noch voran. Hält an, will umkehren. Anscheinend ist Vertrauen, ist Motivation, ist Hoffnung irgendwie schon weg, schon verbraucht. Warum? Auch den Israeliten ist der Blick auf das Ziel, auf den Gipfel, die Hoffnung darauf, das Ziel erreichen zu können, versperrt worden. Zuerst die Ägypter, die sie mit ihrem Heer verfolgen. Dann fehlendes Essen, fehlendes Wasser, scheinbar endlose Wege, ohne das Gefühl, dem Ziel näher zu kommen. Und irgendwann denkt keiner mehr so richtig an dieses große Ziel. Irgendwann merken die Leute, wie anstrengend das ist, in der Wüste unterwegs zu sein. Irgendwann wird es schwierig zu sagen, ja, ich vertraue Gott, dass er das wirklich macht, dass das wirklich funktioniert. Das geht ziemlich lang, immer wieder, hin und her. Mal ein bisschen nach vorne, dann ein bisschen Pause und nicht weiter wissen und mit Gott hadern. Als sie endlich irgendwann so weit sind, nicht mehr weit weg von diesem Land, als sie Kundschafter in das Land schicken können, um sich dort umzusehen. Und als sie hören, welche Hindernisse bis zu diesem Land noch zu überwinden sind, bis es ihr Land ist, da wollen sie umkehren. Da wollen sie nicht weitergehen. Wollen alle Hoffnung fahren lassen, alles stehen und liegen lassen, lieber zurück in die Sklaverei, als da noch weitergehen, als das in Angriff nehmen. Die Israeliten sind nach ganz langer Wanderung am Boden der Hoffnungen, Sehnsüchte angekommen, am Ende ihrer Kräfte und auch am Ende ihres Vertrauens auf Gott, zumindest der Großteil. Und auch da werden sich ganz, ganz viele immer wieder schon auf dem Weg und jetzt am Ende ganz massiv gefragt haben, war das alles umsonst? Was wir für ein Martyrium hinter uns haben, diese ewig lange Zeit in der Sklaverei. Was da alles passieren musste, damit wir gehen durften. Ewige Wege durch diese Wüste, Anstrengungen ohne Ende. War das umsonst? War das alles eine Lüge, auf was wir da gehofft haben? Aber Gott lässt sie, anders als die Bergsteiger, von denen ich erzählt habe, nicht einfach gehen. Er lässt sie nicht zurückgehen in die Sklaverei, in die absolute Hoffnungslosigkeit, sondern er lässt sie weiterwandern. Und er gibt ihnen ganz, 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 ganz lange Zeit, sich zu besinnen, den Blick wieder auf das Ziel zu richten, Gottes Rückenwind zu spüren und der Hoffnung, dass Gott da ist, dass Gott weiß, wie es geht, dass Gott den Weg kennt, das Ziel kennt und dass er sie hinbringen will in dieses Land, dieser Hoffnung wieder neu Raum zu geben. Und dann stehen sie irgendwann da, auf einem wirklichen Berg, der Himmel reißt für sie auf und voller Sehnsucht halten sie die Hand über die Augen, um besser in die Ferne sehen zu können. Aber das versprochene Land, ihr Land voller Freiheit, ist keine Illusion mehr, kein Traum mehr, keine reine Hoffnung mehr, sondern es liegt da vor ihnen, nicht mehr weit weg, zum Greifen nah. Sie sind wirklich da, ihr Land, von Gott geschenkt, voller Freiheit, voller Glück, voller Heimat. Und auf einmal merken sie, wie anstrengend der Weg auch gewesen sein mag, wie viele Zweifel wir vielleicht hatten zwischendurch, wie viele Hindernisse zu überwinden waren. Es hat sich gelohnt für das, was unser Ziel war. Für dieses Land, für ein Zuhause hat es sich gelohnt. Jetzt könnte ich auch da wieder sagen, schön, schöne Geschichte. Aber das ist ja noch viel länger her, noch viel unrealistischer. Hier gibt es keine Wüsten, wir kriegen keine Länder geschenkt. Wann passiert sowas schon mal? Ich glaube, dass auch diese Art von Geschichte gar nicht so selten passiert. Aber noch lange nicht oft genug. So viele Menschen stecken fest in Arbeitslosigkeit, in grausamen Beziehungen, in Sinnlosigkeit, in Armut, in Krankheit, in Sklaverei, in Prostitution, in Krieg. Die Liste lässt sich ewig verlängern. Wie sehr wünsche ich jedem von diesen Menschen, die in sowas drinstecken, so eine Geschichte. Auch wenn sie vielleicht anstrengend ist im Verlauf, aber eine Geschichte mit einem Happy End, wo was Gutes bei rauskommt, wo sich Hoffnung gelohnt hat. Letztendlich ist jeder, sind wir alle mit unserem Leben irgendwie unterwegs. Als Einzelne, als Familien, als Gemeinde. Und wir sind dabei zum Glück ja nicht alleine. Wir haben uns gegenseitig und wir haben Gott. Manchmal ist unser Leben leicht und entsprechend leichtfüßig zu begehen. Dann ist alles schön und alles super und man tänzelt so ein bisschen durchs Leben. Aber meistens ist es das nicht. Oft heißt es auch in unserem Leben eher Vorsicht, unwegsames Gelände voraus, besser anleinen, nicht, dass der kleinste Fehltritt zur Katastrophe wird. So ist Leben. So ist das beim richtigen Bergsteigen. So war das bei den Israeliten. So ist das wahrscheinlich auch hier in der Gemeinde. So ist das, wenn Beziehungen schwierig werden. So ist das, wenn ich mit meinem Geld an die Grenzen des Nötigen komme. Wenn meine Arbeit mehr Frust als Lust erzeugt. Wenn ich versuche, ein kleines bisschen weniger Schokolade zu essen. So ist das, wenn ich mein Leben nach Gott ausrichten und mit ihm unterwegs sein will. So ist das, wenn in deinem Land Krieg herrscht. Wenn du dir die Schulbildung deiner Kinder nicht leisten kannst. Wenn du nicht weißt, wie du wenigstens eine Mahlzeit auf den nicht vorhandenen Tisch bringen sollst. Wenn du keinen anderen Ausweg siehst, als deine 11-jährige Tochter in die Prostitution zu verkaufen. Wenn sich niemand um dich kümmert und es auch keinen interessiert. So ist das, im Kleinen wie im Großen, wenn die Hoffnung ausgeht. Und das passiert ständig. Wir Menschen sind unterwegs und das ist oft zum Aufgeben. Aber Gott gibt uns Hoffnung. Gott bringt uns ans Ziel. Gott weiß, wie anstrengend unser Leben im Unterwegssein oft ist. Gott sieht durch den Nebel, durch die Wolken unserer Sorgen, unserer Ängste und Hoffnungslosigkeiten. Gott kennt das Ziel und er kennt auch den Weg dahin. Und deswegen bietet er mir an, dass er da ist, dass er zuhört, sich meine Träume, meine Ängste, meine Sorgen anhört, ich ihm mein Herz ausschütten darf, mich von ihm in den Arm nehmen lassen kann, dass er mir Hilfe schickt. Und wenn ich das zulasse, dann richtet er meinen Kopf auf, vom Boden zum Himmel, von den Schwierigkeiten zu den Dingen, von den Schwierigkeiten und den Dingen, die einfach zum Aufgeben sind, hin zu ihm, hoch zu ihm, der mich liebt, der mich tragen will, der mir helfen will, der mit mir gemeinsam unterwegs ist zum Ziel. So haucht Gott neues Leben ein. So wächst neue Hoffnung. Die Israeliten wussten eigentlich, dass Gott so ist. Und dass es die weltbeste Idee ist, seinen Blick, seine Hoffnungen auf Gott ruhen zu lassen. Mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Deswegen hat jemand, der ein bisschen an der Bibel mitschreiben durfte, ein Lied dazu geschrieben. Das steht im Psalm 121 und den lese ich uns. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Nicht nur aus diesem Psalm, sondern aus tausenden Texten der Bibel und aus Lebensberichten von Menschen quillt das heraus. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Wir singen. Ich darf Sie euch noch ein bisschen mit reinnehmen in die Welt von Compassion und den ein oder anderen Blick auf die Welt von Kindern in dieser Welt werfen. Ich weiß nicht, was Ihnen in den Sinn kommt. Wunderbar, danke. Ich weiß nicht, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an extreme Armut denken oder dieses Wort hören. Dann kommt da bestimmt vor kein Geld oder wenig Geld. Mangelernährung, Unterernährung, fehlende Bildung, Leben in einem Slum oder irgendeiner baufälligen Hütte auf dem Land, ein Alltag zwischen Gewalt und Angst. Solche Sachen kommen einem bestimmt schnell in den Kopf und das stimmt alles. Das sind alles Punkte, die extreme Armut ausmachen. Aber extreme Armut ist noch weit komplexer. Weil Armut Menschen nicht nur materiell alles raubt, sondern auch, jetzt geht es heute um Hoffnung, auch den letzten Funken Hoffnung. Armut pflanzt eine Lüge in das Denken von Menschen. Armut sagt Menschen, du bist wertlos, du bist kraftlos, du bist hoffnungslos. Und es ist besonders für Kinder schwer, Hoffnung zu haben, eine Perspektive zu haben darauf, dass etwas anders werden könnte, etwas besser werden könnte, wenn sie in so einer Armutssituation aufwachsen und rund um sie herum auch alle arm sind. Bei ganz vielen Kindern, die in extremer Armut aufwachsen, wird die äußere Not mit der Zeit zu einer inneren Haltung. Zu einer inneren Haltung, die sagt, ja, ich bin das. Ich bin nicht mehr wert. Ja, ich habe keine Kraft daran, was zu ändern. Und ich brauche auch keine Hoffnung zu haben, weil sich eh nichts ändern wird. Dabei ist es ja gerade dann, wenn die Lebensumstände so katastrophal sind, wenn Menschen am Boden zerstört sind, im Angesicht von riesiger Not eigentlich resignieren müssten, gerade dann benötigen Menschen ja Hoffnung, dass sich etwas ändern kann, dass sie etwas ändern können. Weltweit leben etwa 380 Millionen Kinder in extremer Armut. 16.000 sterben jeden Tag an den Folgen dieser Armut. 16.000 ist eine Wahnsinnszahl, das kann man sich nicht so gut vorstellen, aber umgerechnet heißt das alle 10 Sekunden ein Kind. Sie verhungern, sterben wegen fehlender medizinischer Versorgung, im Krieg, was auch immer. Das ist Hoffnungslosigkeit. Das kann ich greifen, wenn ich mir das vorstelle. Jetzt muss Armut und Hoffnungslosigkeit ja aber zum Glück, oder in diesem Fall mal zu Recht gesagt, Gott sei Dank, nicht das letzte Wort haben. Hunderte, wenn nicht tausende Bibelstellen machen ganz, ganz deutlich, dass Gott ein besonderes Herz für Arme hat. Jedes Kind ist in Gottes Augen genau das Gegenteil von dem, was Armut versucht zu erzählen. Jedes Kind ist in Gottes Augen wertvoll, kraftvoll und hoffnungsvoll. Und wir sind als Kinderhilfswerk der großen und der festen Überzeugung, wenn ein Kind ein Stück auf seinem Lebensweg begleitet wird, unterstützt wird, dann kann es neue Hoffnung schöpfen darauf, dass ich was tun kann, dass ich was verändern kann. Jesus Christus ist die Hoffnung der ganzen Welt, gerade für die Ärmsten der Armen. Das, was wir machen, was Compassion versucht zu tun, verfolgt deswegen ein einzelnes Ziel. Compassion ist dafür da, Kinder aus Armut zu befreien im Namen Jesu. Wie funktioniert das? Wir arbeiten mit ganz vielen lokalen Gemeinden zusammen in den ärmsten Ländern dieser Erde. Die bauen ein Kinderzentrum auf, wo Kinder hinkommen können, versorgt werden, medizinisch, mit Essen, mit Bildung, mit Persönlichkeitsbildung und ganz vielen weiteren Dingen. Und wo sie von Gott hören, wo sie Jesus kennenlernen können. Und wir erleben das ganz, ganz häufig und ganz viel und haben da ganz viele Berichte zu, dass das funktioniert, dass das greift für Kinder, dass sie merken, hey, da könnte was anders sein, da könnte was gehen, da könnte ein Licht am Ende dieses Tunnels sein. Dass Kinder in Jesus begründet Hoffnung schöpfen und ihnen das hilft, in einer scheinbar ausweglosen Situation nicht aufzugeben, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und positive Veränderungen zu schaffen. Wir machen das weltweit seit über 60 Jahren. Wir arbeiten in 25 Ländern, wo es extreme Armut gibt, mit um die 7000 Gemeinden im Moment zusammen, die dort Kinderzentren haben. Und arbeiten in 12 reichen, westlich geprägten Industrienationen, wie zum Beispiel Deutschland, um den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, wie ist das eigentlich in anderen Teilen der Welt, und zu gucken, wie können wir was dafür tun, dass sich das ändert. Wichtig ist uns bei allem, was wir tun und was die Gemeinden vor Ort tun, drei Dinge, die für uns im Zentrum stehen für die Arbeit. Das ist Jesus im Zentrum. Wir sind der Ansicht, dass die nachhaltigste Veränderung im Leben eines Menschen und eines Kindes dann passiert, wenn Leute Jesus kennenlernen. Kinder im Blickpunkt. Es geht uns wirklich um die Kinder. Nicht zuerst um die Familie, nicht um das Umfeld oder irgendwelche strukturellen Reformen, sondern es geht uns um die Kinder und die persönliche Veränderung, die dann hoffentlich hinterher Familien verändert, die Dörfer verändert, die Strukturen verändert. Und wir machen das mit Gemeinden zusammen. Wir sind nicht die, die irgendwelche Sozialarbeiter schicken und sagen, hier, wir wissen, wie es geht, wir verändern jetzt für euch die Welt, sondern wir machen es mit den Leuten vor Ort, die sich auskennen, die die Kultur kennen, die wissen, wo die Not wie am größten ist und wie man am besten helfen kann. So entsteht über ganzheitliche, über individuelle Hilfe neue Hoffnung. Neue Hoffnung auf ein gutes Leben. Jetzt machen wir das natürlich nicht alleine, sondern wir laden viele Menschen, deswegen sind wir ja in Industrienationen unterwegs, wir laden viele Menschen dazu ein, mitzumachen, sich da einzuklinken, selber Hoffnung zu verschenken an andere Kinder. Und zwar machen wir das durch sogenannte 1-zu-1-Patenschaften. Eine Patenschaft mit Compassion ist der Beginn einer besonderen Verbindung zwischen jemandem hier und einem Kind in einem der ersten ärmsten Länder der Welt. Das funktioniert einmal durch einen monatlichen Beitrag, den man zahlt dafür, dass das Kind teilnehmen kann am Programm in diesem Kinderzentrum und entsprechend gefördert und gefordert wird. Und das zweite große, der zweite große Part ist, dass man mit dem Kind in Kontakt tritt, Briefe schreibt, Briefe bekommt und das Kind ermutigt und seine Entwicklung dadurch positiv beeinflusst. Da sagen immer wieder mal Leute, oh, so ein Brief und ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll und es ist so schwierig und kann mich in die Situation nicht reinversetzen und irgendwas. Aber es gibt wirklich hunderte Fotos aus Projekten, wo Projektmitarbeiter zu Hause bei Kindern waren. Und das mag die letzte Slumhütte sein, die wackelt, wenn man dran fasst. Und da mag sonst nichts drin sein an Möbeln und irgendwas. Aber da hängen an der Wand Briefe von Paten. Weil Familien, weil Kinder das gar nicht fassen können, dass sich überhaupt jemand für sie interessiert und dann noch jemand aus so einem Land, wo es so viel da ist. Und dann vielleicht noch jemand, der sagt, hier, ich glaube an dich, ich bete für dich. Das verändert unglaublich viel mehr, als man meinen mag. Wer sowas macht, wer Pate wird, schenkt einem Kind Hoffnung und trägt dazu bei, dass dieses Kind über seinen Horizont hinausschaut und sich was verändern kann. Wir glauben ganz fest, verändere das Leben eines Kindes im Namen Jesu und du beginnst, die Welt zu verändern. Und wir machen das immer schön der Reihe nach, ein Kind nach dem anderen. Wie das aussehen kann, schauen wir uns in einem Video an. So eine Patenschaft, die so eine Geschichte nehmen kann, kostet 30 Euro im Monat. Und es gibt immer einen ganzen Haufen Kinder, die wir in den verschiedensten Projekten haben, die quasi einfach über den normalen Spendentopf in dieses Projekt gekommen sind und für die wir Paten suchen, damit sie das langfristig machen können, bis sie selber mit der Schule fertig sind, eine Ausbildung haben und selber auf eigenen Beinen stehen können. Ich weiß, dass je nachdem, in welcher Situation man ist, 30 Euro im Monat auf eine längere Periode nicht wenig ist. Trotzdem ist mir im letzten Jahr das immer noch mal deutlich geworden, wie das Verhältnis ist. Wir haben jetzt fast vor einem Jahr einen Sohn bekommen, der mit diversen Beeinträchtigungen geboren wurde. Und wir kriegen jeden Monat Pflegedienst und 1000 Arztgeschichten und irgendwas und ganz viel Material, was wir brauchen, um ihn ordentlich zu pflegen, kriegen jeden Monat Kostenzusagen der Krankenkasse. Die liegen immer noch, obwohl sich vieles schon gebessert hat durch OPs und ähnliches, bei um die 3000 Euro im Monat. Und das ist nur das, was die Krankenkasse einfach so bezahlt, weil er zufällig in Deutschland geboren wurde. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ich mit 30 Euro da was verändern kann, meine Frau ist immer, hat immer Angst, wenn ich hier zu solchen Gottesdiensten fahre, dass ich selber mit einem neuen Patenkind zurückkomme. Wir haben jetzt mittlerweile schon echt einige, weil ich immer denke, es darf nicht sein, also da darf jetzt irgendwie keins übrig bleiben oder so. Ich möchte einladen. Alle, die merken, okay, das könnte was sein für uns, das wäre eine gute Sache für mich und da möchte ich einsteigen. Ich habe hinten einen Infostand, einen kleinen, da kann man mich auch noch ganz viele Sachen fragen. Und ich habe konkrete Kinder dabei. Fotos mit ein paar Informationen zu dem Kind, zu dem Projekt, für die wir jetzt gerade einen Paten suchen. Das kann man direkt nachher hier machen. Sagen, jawohl, mache ich, dann geht das nächste Woche direkt los. Aber man kann natürlich auch von zu Hause aus und so sich das noch ein bisschen überlegen. Ich habe immer ein Kind mit vorne, was ich gerne an dem Tag wenigstens vermittelt hätte. Das ist die Kena, die ich hier vorne habe, kommt aus Äthiopien. Und die hat am 24.12. Geburtstag. Das ist ja quasi doppelt schön an Weihnachten und Geburtstag. Und ich finde, also wenigstens zum Geburtstag sollten wir ihr die Chance geben und die Nachricht geben, zu sagen, jawohl, für dich haben wir einen Paten gefunden. Also wenn heute jemand möchte, die Kena würde ich am liebsten gerne vermitteln heute. Vielen Dank.
Ich denke, Kinder brauchen.
Der Herr, unser Gott, segne euch. Segne euch mit der Gewissheit, dass sich Vertrauen auf ihn lohnt. dass alle Hoffnung in ihm liegt und in ihm begründet ist. Er segne euch mit der Erfahrung, dass er den Weg kennt, dass er euch kennt, dass er mit euch unterwegs ist, euch hilft, euch rettet, euch zum Ziel bringt. So segne euch, unser großer, unser gnädiger, unser fürsorglicher Gott.